Domradio, das Thema.
Summa summarum muss ich sagen, ich empfinde das so. Das war ein unverdientes Geschenk. Und ich kann mir nur wünschen, dass wir davon getragen werden in die Zukunft hinein. Denn das darf ja nicht ein Event sein, der Papst ist weg und jetzt geht alles, bleibt alles beim Alten, es geht im gewohnten Trott weiter, sondern jetzt geht es erst richtig los.
Jetzt geht's erst richtig los, sagte Joachim Kardinal Meißner am Ende des Weltjugendtages 2005 vor 10 Jahren. Heute wollen wir an diese Tage hier in Köln erinnern. Die Jugend der Welt zu Gast in Köln haben wir diese Sendung genannt. Die besten Erinnerungen und Eindrücke von damals. Und wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen. Was ist geblieben vom Weltjugendtag? Dazu viele spannende Gäste hier in dieser Sendung. Unter Mikrofon ist Matthias Friebe. Schön, dass Sie auch dabei sind. Sie hören Domradio, das Thema, die Jugend der Welt zu Gast in Köln. Und ganz am Anfang, da wollen wir nochmal erinnern an die Tage hier in Köln. Wir wollen uns nochmal das anhören, was in diesen 6 Tagen Weltjugendtag passiert ist und die einzelnen Stationen uns ein bisschen näher angucken. Christian Schlegel fasst noch einmal den Weltjugendtag 2005 zusammen.
Das werden wir jetzt noch oft hören, nicht?
Sie nahmen ihn auf wie einen Popstar, die Millionen Jugendlichen, die aus aller Welt nach Köln gereist waren, um ihren Glauben zu feiern, aber auch um den neuen Papst zu erleben. Die erste Ansprache an die Pilger richtete Benedetto vom Schiff aus an die Jugendlichen. Zehntausende waren auf die Pollerwiesen geströmt, um ihren Papst sprechen zu hören.
Ich freue mich, euch hier in Köln am Rheinufer zu treffen, als Pilger. In der Gefolgschaft der heiligen drei Könige seid ihr aus verschiedenen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt gekommen.
Doch noch war die Stimmung der Jugendlichen nicht angekommen beim neuen Papst. Erst kurz danach, als Papst Benedikt von zehntausenden Pilgern auf der Kölner Domplatte empfangen wurde, war der frischgebackene Papst überwältigt von der Begeisterung, die ihm dort entgegenschwappte. Immer wieder wird seine Ansprache von Begeisterungsstürmen unterbrochen.
Wir danken zuerst dem lieben Gott, der uns den schönen blauen Himmel geschenkt hat und diese Tage fühlbar segnet. Wir danken. Wir danken.
Am Tag 2 der Papstreise kommt dann ein lange erwarteter symbolischer Schritt. Als erster Papst besucht Benedikt eine deutsche Synagoge, das Gottes- und Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde in Köln. Außerdem empfängt er Muslime im erzbischöflichen Haus. Immer wieder fährt Benedikt mit seinem Papamobil durch die Kölner Innenstadt, wo er auch auftaucht, Begeisterungsstürme.
Also wir haben 5,5 Stunden gewartet auf den Moment, bis er kommen ist.
Gigantisch.
Argentina!
Der hat ein Fanglas, wir konnten ihn so umrisshaft erkennen.
Es war super, den Papst zu sehen.
Es ist super, ich habe es mir nicht so krass vorgestellt. Es ist viel geiler, als ich gedacht habe.
Am Tag 3 des Papstbesuchs leert sich die Kölner Innenstadt etwas. Die Pilger reisen zum Marienfeld etwa 20 Kilometer von der Kölner Innenstadt entfernt. Hier findet am Samstagabend eine Vigilfeier und am Sonntagmorgen der große Abschlussgottesdienst statt.
Einen Teppich und halt warme Fließjacke und eine Regenjacke. Ja, muss reichen.
Wir möchten jetzt sehr schnell kommen, um einen guten Platz haben. Wir möchten in der Nähe von dem Papst sein, singen und beten mit ihm.
Ein Meer aus Kerzen und Menschen und einen Sonnenuntergang, den man schöner nicht hätte malen können. Die Vigilfeier wird per Fernsehen und Radio in die ganze Welt übertragen.
Liebe Freunde, das ist nicht eine weit entfernte, lang vergangene Geschichte, das ist Gegenwart. Hier in der heiligen Host ist er.
Unvergessliche Momente für die Millionen Menschen auch beim Abschlussgottesdienst am Sonntag. Kurz danach, am Sonntagabend schon, verabschiedet sich Papst Benedikt am Flughafen. Zuvor richtete er noch seine Erwartungen an die Pilger.
Mein Wunsch ist, dass dieses kirchliche Ereignis in das Leben der Katholiken Deutschlands eingeschrieben bleibe und sie zu neuem geistlichen und apostolischen Schwung motiviere.
Der Wunsch von Papst Benedikt am Ende dieser Zusammenfassung von Christian Schlegel. Und darüber sprechen wir jetzt gleich hier im Domradio. Unser erster Studiogast ist schon da, Fritz Schrammer, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Köln. Schön, dass ihr da seid. So titelte zum Beispiel der Express, als der Weltjugendtag gerade begonnen hatte vor 10 Jahren. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten, hunderttausende Menschen in der Stadt. Und wir sprechen jetzt mit einem, der hautnah dabei war und der sicher auch hinter den Kulissen einiges mitbekommen hat. Fritz Schrammer ist zu uns ins Studio gekommen. Er war während des Weltjugendtags Kölner Oberbürgermeister. Schön, dass Sie da sind. Hat es schon mal so viele Gäste in Köln gegeben?
Mir ist es nicht so bewusst. In der Größenordnung, in der Internationalität, in der Frische, mit so einer Begeisterung. Ich bin zwar alle 14 Tage im Kölner Stadion, da treffe ich dann auch 40.000 bis 50.000, die begeistert sind. Aber das, was hier in der Zeit los war, das ist unvergesslich.
Ich könnte mir vorstellen, Sie hatten einige Herausforderungen auch zu meistern als Stadt Köln. Was ist denn da so die schwerste Herausforderung? Womit muss man sich überhaupt auseinandersetzen?
Ja, zunächst einmal kam ja der Wunsch aus Rom an uns. Es war ja noch der vorige Papst, der eigentlich der Initiator dieses Weltjugendtages
Johannes
war.
Johannes Paul II.
Und da kam erstmal die Frage an die Stadt Köln, wollt ihr diesen Tag ausrichten? Und wenn, dann müsst ihr auch, es geht ja auch um Geld, also es muss in den Haushalt eingestellt werden. Es waren da schon einige Millionen dann loszumachen. Das habe ich dann im Rat auch dann durchgezogen und auch darum geworben.
War das einfach, das durchzubekommen im Rat?
Nicht bei allen Parteien, aber bei der großen Mehrheit. Nun, ich denke mir, dass es auch gut und eine richtige Entscheidung war, denn das ist ja sowas von nachhaltig für Köln gewesen, vergleichbar nur in der Dimension mit einer WM, die dann im nächsten Jahr auch in Köln stattgefunden hat, was die Internationalität und Größenordnung war. Also das ist für mich eins der Highlights auch meiner Amtszeit gewesen, das muss man schon sagen.
Was muss man denn da als Stadt auch beachten? Welche Auflagen gilt es denn da zu erfüllen?
Ach ja, es sind natürlich ordnungsrechtliche Fragen, dafür hat man seine Ämter, das hat aber alles wunderbar geklappt. Wir mussten mit der KVB natürlich, mit Sonderzügen, Sonderfahrten, alles im Vorfeld ordnen. Es hat dafür mehrere Stabssitzungen gegeben. Aber ich denke, dass dieser ganze logistische Aufwand, die Unterbringung, ja, bis hin zu der manchmal quälenden Frage, wo findet denn der Schlussgottesdienst statt? Das erinnert sich vielleicht noch an die Suche nach einem geeigneten Gelände, wo man also nahezu 1 Million Menschen unterbringen muss, die dorthin kommen müssen und auch wieder abmarschieren müssen. Alles das hat sehr viel im Vorfeld schon an Arbeit erfordert. Da hat die Polizei mitgeholfen, das Ordnungsamt und alle Beteiligten. Ja, musste ja sogar in den Rhein-Erft-Kreis hinein am Ende. Aber auch dort gab es große Unterstützung. Landrat Stump hat da hervorragend geholfen. Es war insgesamt für Köln, aber auch für die Region, es waren ja auch andere Städte im Umkreis hier beteiligt, eine wahnsinnige Sache, die aber Spaß gemacht hat. Auch die Mitarbeiter waren sehr begeistert. Wir haben ja auch sehr viele Volunteers, Freiwillige also aus der Stadtverwaltung und aus deren Bekanntenkreis gewonnen. Wir haben auch geworben für Unterbringung in Privathäusern und so weiter und so weiter. Alles das hat bestens geklappt. Da bin ich sehr, sehr froh, dass das reibungslos gelaufen ist.
Der Abschlussgottesdienst, Sie haben gesagt, war dann im Rhein-Erft-Kreis, Marienfeld. War das für Sie der ideale Ort?
Ja, ich hätte mir auch noch einen anderen in Köln vorstellen können. Wir hatten ja drüben schon mal auch in Poll eine Möglichkeit gesehen. Aber der Marienberg ist insofern ein sehr schöner Ort. Die Erhabenheit dieses Hügels und dann die Sichtweise von allen, die Sichtmöglichkeit von allen Seiten her. Also ich glaube, von den Teilnehmern her ist er sehr, sehr gut akzeptiert worden. Ich habe vorher schon eine Pilgertour dahin mal gemacht, einfach um es mal auszuprobieren und mir das anzugucken, als er gerade eingerichtet war. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es da gemacht haben. Ja, war schön. Zum Pilgern gehört auch ein Weg.
Zum Pilgern gehört auch der Weg, der war dann ein paar Kilometer für die meisten auch zu Fuß zurückzulegen zum Marienfeld. Ich höre aus Ihren Worten so ein bisschen raus, da macht man als Stadt schon gerne mit, wenn der Weltjugendtag kommt.
Ja, unbedingt. Also die Stadt, die da zu Nein sagen würde, die wäre bekloppt, wenn ich das mal so einfach sage. Denn das ist ja auch so, wir haben ganz viele Menschen aus ganz vielen Ländern hier gehabt, junge Menschen, die haben die Stadt erlebt und sie haben sie fröhlich, friedlich erlebt. Und ich bin ganz sicher, das hat uns auch Köln-Tourismus bestätigt, ganz viele von denen sind eben auch wiedergekommen und haben sich daran erinnert, haben den Dom jetzt nochmal in Ruhe in einer anderen Situation erlebt. Sie wissen ja auch, dass es jährlich eine Jugendwallfahrt gibt, die nachhaltig also immer wieder junge Menschen einlädt. Der Dom ist und bleibt Zentrum für diese Menschen mit diesem hohen Erinnerungswert, mit dem Dreikönigenschrein, den man damals ja auch unterschreiten durfte. Auch das ist ein unheimliches Erlebnis, hat man auch nicht alle Tage. Insgesamt glaube ich, dass die Stadt als Gesellschaft eine gastgeberische Stadt war, die sehr viel, also das, was wir auch heute immer wieder mit Willkommenskultur bezeichnen, damals wunderbar praktiziert hat. Allerdings haben die Pilgers uns auch sehr leicht gemacht, das muss ich sagen.
Ist denn, wenn man sich so die Stadt anschaut, würden Sie sagen, dass da ist nachhaltig was hängen geblieben vom Weltjugendtag? Also einmal von dem Tourismuseffekt, den haben Sie uns erzählt, aber vielleicht auch ganz einfach im Stadtbild? Kann man.
Ja, ich denke mir, manche Orte erinnern daran. Wir haben ja auch einige Säulen an bestimmten Stellen des Pilgerwegs errichtet, die also auch nachhaltig erinnern. Die Gedenktafel am Rheinufer, dort wo der Papst also das Schiff verlassen hat und das erste Mal Land betreten hat, um dann den Pilgerhügel hinaufzusteigen zum Dom. Dort ist auch eine Erinnerungsplatte in den Boden gesenkt worden. Ja, und etwas anderes, auch mit einem geistlichen Inhalt ist ja auch gegründet worden im Nachklang zu diesem Weltjugendtag. Ich habe den Rat der Religionen gegründet, weil es ja auch um Begegnungen von Religionen gegangen ist. Denken Sie an den Besuch der Synagoge und die Gespräche mit den Muslimen und so weiter. Das war ja auch alles Bestandteil dieses großen Weltjugendtages und daraus ist entstanden der Rat der Religionen, den ich hier gegründet habe in Köln, der auch jetzt immer noch existiert.
Zum Weltjugendtag war es der erste Besuch von Papst Benedikt in Deutschland und über den wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen mit dem Kölner Oberbürgermeister von 2005, Fritz Schrammer. Fritz Schrammer ist bei uns im Domradio-Thema, damaliger Kölner Oberbürgermeister beim Weltjugendtag und er hat mir heute Morgen eine Postkarte mitgebracht, darauf zu sehen, Papst Benedikt, wie er sich ins Goldene Buch der Stadt einträgt. Fritz Schrammer daneben. Es war die Ankunft, als er mit dem Schiff hier angekommen ist, der Papst, an diesem Weltjugendtagsdonnerstag, von dem Sie gerade erzählt haben, wo jetzt diese Platte eingelassen ist am Rheinufer.
Ganz richtig, ganz richtig. Das hat ein für mich so fulminantes Erlebnis gegeben, dieser Nachmittag, weil in dem Moment, als der Papst ja mit dem Schiff ankam, in der Tat der Himmel aufbrach, aus den regenverhangenen Wolken wurde plötzlich ein blauer Himmel. Und alles das war mit der Stimmung bei den jungen Menschen, bei den vielen bunten Fahnen, den Gesängen, dem Benedetto-Rufen und diese Ankunft des Papstes, die ja auch einen symbolischen Wert hatte, dass er sagt, ich komme vom Wasser aufs Land und dann erst in die Kirche hinaufgehend. Das alles war für mich so wie ein Eintauchen in eine, ja, wie als wenn der Heilige Geist da gewesen wäre, so kann man es fast sagen. Es hat schon auch was sehr Emotionales und auch Begeisterndes mit sich gebracht. Er durfte sich dann in das Goldene Buch eintragen, das haben wir sonst nur im Rathaus. Hier haben wir es mal natürlich ihm zu Ehren rausgebracht und dieses Bild habe ich bei mir im Büro auch als jede tägliche Erinnerung an diesen wunderschönen Moment.
Als der Papst mit dem Schiff über den Rhein gefahren ist, waren zehntausende Jugendliche auf den Pollerwiesen. Wie haben Sie damals diese Begeisterung der Jugendlichen erlebt?
Ja, und ich hatte hier natürlich den offiziellen Teil. Offizieller Teil heißt schwarzer Anzug anziehen, goldene Amtskette umhängen, auch der Würde dieses Besuches entsprechend, ich sage mal quasi das Tafelsilber der Stadt zu präsentieren und musste mich dann natürlich wie alle anderen Pilger auch erstmal ans Rheinufer stellen. Wir haben dieses Schiff erwartet. Und es kam dann an, sehr würdevoll kam der Papst dann über die Landungsbrücke, begleitet von jungen Menschen in ganz bunten Kostümen aus aller Herren Länder und schritt dann auf mich zu. Ich empfing ihn, da hatten wir uns aber schon mal vorher gesehen, weil ich ihn auch schon am Flughafen abgeholt habe. Also das heißt, er kannte mich jetzt inzwischen und begrüßte mich auch sehr herzlich und ich habe ihn dann geleitet, bin dann links neben ihm auch dann zum Goldenen Buch gegangen und habe ihn dann auch weiter begleitet auf dem Weg nach oben, wobei dann da oben ja das Papamobil stand. Und dann bin ich neben dem Papamobil wie so ein Sicherheitsbeamter hergelaufen.
Interessiert uns natürlich, wenn Sie ihn da persönlich begrüßt haben. Wie haben Sie ihn denn erlebt, Papst Benedikt?
Sehr warm, sehr herzlich, so als hätten wir uns vorher schon mal gesehen. Interessanterweise war da direkt eine Atmosphäre da. Das ist, kann ich nicht erklären, aber er war offen, hat sich auch, glaube ich, riesig gefreut. Sie müssen bedenken, es war sein erster Auslandsbesuch, der dann zu Hause stattgefunden hat und dann zu solch einem Anlass. Er wusste sehr wohl und hat das auch immer wieder betont, dass er in der Nachfolge seines Vorgängers diese große Chance, und der Kardinal sprach ja auch von einem Geschenk für uns, so angenommen hat und empfunden hat. Und ich glaube, er hat es auch genossen, diese Stadt und die vielen Menschen in dieser Stadt zu erleben, die ihm ja einfach, ja, die wie ein Popstar wirklich gefeiert haben, das muss man sagen.
Sie sind ihm ja dann nochmal begegnet zu einer Audienz und da haben Sie gesagt, es gibt eine kleine Geschichte zu erzählen.
Das ist am Rande ganz persönlich. Ich hatte das Kontingent der Zulassungen bis auf eine Karte erschöpft. Ich habe also Kollegen aus dem Umfeld mit einladen dürfen, der Oberbürgermeister von Düsseldorf mit seiner Frau und einige andere Landräte. Und es war noch eine Karte übrig, hatte aber zwei Optionen. Kurz zuvor war der Fußballstar Pele bei mir, Brasilien, und der hatte mich inständig gefragt, ob ich dafür sorgen könnte, dass er den Papst trifft. Warum? Weil kurz drauf in Brasilien eine Weltmeisterschaft und auch später ein Weltjugendtag war, und er wollte diese Begegnung einfach als Grußbotschaft aus Brasilien hier platzieren. Dann gab es aber noch jemand anders, einen Kölner Burschen namens Podolski, der auch den Papst sehen wollte. Er kommt ja aus Polen ursprünglich und hatte sich schon auf den alten Papst fixiert. Beide haben sich also beworben. Ich musste dann die Entscheidung treffen. Ich habe Poldi absagen müssen. Ich sage, du bist noch jung, du hast noch immer eine Chance. Lass jetzt den Pele mal ran. Ich glaube, das ist auch außenpolitisch gar nicht so unwichtig für den Mann. Und Pele hat sich riesig gefreut, war auch an dem Morgen da.
Wir haben schon gesprochen, Herr Schrammer, über die Herausforderungen der Stadt. Macht so ein Papstbesuch das Ganze dann nochmal um gleich ein paar Dimensionen größer als nur ein Weltjugendtag?
Ja, natürlich. Mir war schon bewusst, dass wenn wir den Zuschlag bekommen, Weltjugendtag in Köln ausrichten zu dürfen, mit dem Background eines Domes und eines Dreikönigenschreins, Sie müssen bedenken, das Motto Venimus eum adorare, wir sind gekommen, ihn anzubeten, ist ja auch ein bisschen aus der Geschichte der Heiligen Drei Könige her zu verstehen und der Pilger, dann denke ich mir, muss man erkennen, dass das eine Chance ist, die Sie vermutlich in den nächsten 50 Jahren als Stadt nicht mehr erleben. Die muss man einfach wahrnehmen. Und da muss man Ja zu sagen, und dann haben wir das auch getan, sehr bewusst und mit Freude. Und ich glaube, dass Köln dankbar sein kann, dass der Papst diese erste Reise hierhin gemacht und dass wir den Weltjugendtag mit der Kirche gemeinsam und mit ganz, ganz vielen Menschen hier ausrichten durften.
Das war genau vor 10 Jahren, und heute haben Sie uns davon erzählt. Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer, danke für Ihren Besuch hier im Domradio.
Ich danke auch. Dankeschön.
Wir sprechen jetzt gleich in Domradio das Thema zum 10-Jährigen des Weltjugendtags hier in Köln mit dem Domradio-Chefredakteur, mit Ingo Brüggenjürgen, über das, was dieses große Ereignis hier mit dem Domradio so alles angestellt hat. Mein Name ist Matthias Friebe und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio. Das Thema heute ist unser Thema 10 Jahre Weltjugendtag in Köln. Das war ein Riesenereignis für die Stadt Köln, das war ein Riesenereignis für die katholische Kirche in Deutschland und es war ein Riesenereignis für das Domradio. Und darüber möchte ich noch mit unserem Chefredakteur sprechen, mit Ingo Brüggenjürgen. Hallo Ingo.
Hallo Matthias.
Ein Riesenereignis, kann man das ganz einfach so kurz zusammenfassen?
Ja, es war in den 15 Sendejahren ohne Wenn und Aber das größte und einmaligste und beste und tollste, was wir hier erlebt haben.
Dann erzähl davon.
Also man muss sich das ja vorstellen, wenn wir ein bisschen zurückgehen, diese 10 Jahre, das war die Zeit, da war Radio wirklich noch ein Informationsmedium allererster Güte, das ist es auch noch, aber es gab damals noch gar kein WhatsApp und solche Dinge, und insofern waren wir für viele Multiplikatoren, für viele Teilnehmer die allererste Infoadresse. Wir haben uns lange damals auf dieses große Ereignis vorbereitet, wir waren alle sehr nervös, ob alles klappen würde, und ja, hier mittendrin, ganz nah vor der Tür, der Papst vor unseren Augen, er hat damals die Domradio-Technik genutzt bei der Begrüßung des Domkapitels unmittelbar vor dem Dom, unsere roten Mikros vorm Papst, das war schon was.
An was erinnerst du dich am liebsten?
Am liebsten erinnere ich mich an die Situation, die während des Weltjugendtages eine wunderbare Stimmung erzeugten, hier rund um das Gebäude. Es war quasi von früh morgens, von 5:30 an ging es los, bis spät abends der Gesang. Und wir waren es ja, die zwei Päpste aufgehangen haben, hier direkt am Domforum im Schatten des Doms. Zwei Päpste buchstäblich, nämlich den, der gekommen ist, Benedikt den 16., aber auf der anderen Seite den, der nicht mehr kommen konnte und der laut Kardinal Meißner im Himmel dabei war, Johannes Paul der 2. Wir haben damals ein riesiges Mosaikposter hier aufgehangen. Wir hatten Jugendliche aus aller Welt aufgerufen, uns ihre Gesichter zu schicken. Wir waren ganz aufgeregt, ob das klappen würde. Nachher waren es dann über 120.000 Gesichter. Wir haben ein riesiges Mosaik gemacht. Und dieses Poster hing dann im Herzen von Köln. Viele Jugendliche haben davor gestanden, haben es fotografiert, haben geguckt, wo sind sie denn in dem Poster, wenn sie sich selber hochgeladen hatten. Und das Beste daran, jeden Abend zur Sterbestunde des Papstes wurde davor gebetet. Das war vom Keimen geplant, das war ganz spontan und das war wunderbar.
Dieses Ereignis ist etwas, was vielen noch in Erinnerung ist. Denkst du auch noch gerne und häufig zurück an den August 2005?
Ja, es ist was glaube ich, diejenigen, die dabei waren, immer mit großen Augen und einem strahlenden Lächeln nur erzählen können. Es war eine einzigartige Atmosphäre der ganzen Stadt und das war, glaube ich, auch das, was nachhaltig ein Stück diese ganzen Sachen geprägt hat. Köln war ein guter Gastgeber, die ganze Weltkirche war hier zu Gast und hier gibt es ja im Köln nun wahrlich viele Events, ob das Großkonzerte sind, ob das Christoph Christopher Street Day, Marathon, Rosenmontagsumzug. Hier gibt es viel, was man so im Laufe eines Senderlebens, hätte ich bald gesagt, hier als Chefredakteur schon mitgemacht hat. Aber das war einzigartig, weil völlig ohne Alkohol eine Jugendliche, eine Fröhlichkeit aus der Freude des Glaubens heraus, das war einfach schön, dass man dabei sein durfte.
Kann man das nochmal toppen oder sollte man es wiederholen?
Also ich glaube nicht, dass das nochmal zu wiederholen ist. Manche Dinge im Leben sind einmalig und ich denke, das wird so bleiben.
Das Highlight für das Domradio. Der Weltjugendtag vor 10 Jahren, heute unser Thema. In Domradio das Thema. Danke für diese Eindrücke an Domradio-Chefredakteur Ingo Brückenjürgen.
Bitteschön.
Sie hören Domradio das Thema. Vor 10 Jahren war der Weltjugendtag in Köln. Venimus adorare eum, das Motto. Hunderttausende Jugendliche waren hier in die Domstadt an den Rhein gekommen. Und jetzt ist eine zu mir ins Studio gekommen, die diese Tage mit vorbereitet und mit organisiert hat. Sie war Teil des sogenannten Kernteams. Linda Höger, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Höger, Kernteam, das klingt nach einem ganz kleinen Zirkel. Wie viele Leute waren das denn damals?
Ich komme aus einer relativ kleinen Gemeinde und wir waren zwischen 15 und 20. Wir haben ein paar auf dem Weg verloren und dann, genau, also auch für eine kleine Gemeinde eigentlich viele Leute.
Das heißt, wo kommen Sie genau her?
Aus Hückeswagen.
Und was war da Ihre Aufgabe? Das interessiert uns natürlich.
Also wir haben erstmal ganz allgemein uns auf den Weltjugendtag vorbereitet, also haben den Glauben untereinander ausgetauscht, so ein bisschen unsere Hintergründe ausgetauscht und haben dann eben ganz konkret vorbereitet, also wie können wir es den Pilgern, die zu uns zu Besuch kommen, wie können wir denen die Tage in Köln besonders gut machen, wie können wir die anleiten, was sollen die unbedingt sehen und was können wir denen für Tipps mit auf den Weg geben.
Welche Ideen haben Sie sich denn damals gemacht? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Also wir hatten ganz viele Ideen, hatten dann leider das Pech, dass zu uns in die Heimatgemeinde keine Pilger gekommen sind, sodass wir das alles wieder ummodeln mussten und dann hier in Köln eben eingesetzt waren und ja, da uns wieder neue Gedanken machen mussten. Wir haben dann hauptsächlich Spenden gehabt in Form von Kuchen, Obst, also wir haben eher Lebensmittel, denen wir denen mit auf den Weg geben konnten, um zum Beispiel das doch etwas karge Frühstück aufzupeppen und genau nachmittags nochmal so einen Snack zu machen oder sowas.
Wo waren Sie denn hier eingesetzt? Wo haben Sie die Tage in Köln verbracht?
Wir waren an St. Michael, an der Moltke Straße, haben da in dem Gemeindehaus eben auch dann die Zeit über gewohnt und haben eine Schule da in der Nähe betreut.
Das heißt, welche Eindrücke haben Sie damals gesammelt? Vor allen Dingen dann rund um St. Michael und mit den Gästen, die Sie betreut haben? Oder haben Sie auch von den großen Veranstaltungen was mitbekommen?
Kaum. Wir waren bei der Auftaktveranstaltung im Stadion. So, aber und dann natürlich auf dem Marienfeld, aber ansonsten haben wir von den Großveranstaltungen eigentlich nichts mitbekommen. Was ich aber sehr schön fand, weil wir eben in St. Michael in der Kirche eben ja ganz viel mitbekommen haben, auch wirklich Pilger aus anderen Ländern persönlich kennengelernt haben und da so einzelne Kontakte eher hatten, was ich total schön fand und wo ich ganz viel mitgenommen habe einfach.
Und auch Kontakte, die bis heute bestehen, nach 10 Jahren?
Ja, also jetzt keine regen Kontakte, aber es ist schon so, dass ich noch so 2, 3 Leute habe, mit denen man mal so einmal im Jahr irgendwie schreibt, wie geht's weiter und so.
Woran erinnern Sie sich denn besonders gerne?
Ich weiß, dass ich erstmal total geschockt war, dass es so voll war. Also es war ja teilweise wirklich auch beschwerlich, von A nach B zu kommen, dass mich das total genervt hat. Ich weiß aber noch ganz genau, dass als dann nach dem Marienfeld, als wir dann zurückkamen und wir waren dann noch 2 Tage in Köln, dass man dann echt angefangen hat, das irgendwie so zu vermissen, dass an jeder Haltestelle gesungen wurde und man immer Leute getroffen hat, sich immer unterhalten hat, wenn man irgendwo gewartet hat oder so. Das war so ein bisschen das, was ich im Nachhinein erst dachte, was so toll war irgendwie, ne? Und was ich besonders toll in der Zeit fand, war, dass ich so viele Gläubige aus anderen Ländern kennengelernt habe und die, also wir hatten zum Beispiel Gäste aus Ghana und dann also haben mit denen Messe gefeiert und auch einfach so zu sehen, dass es eigentlich der gleiche Glaube ist, der gleiche Messablauf und wie anders die das aber interpretieren und was sie daraus noch machen, so.
Welche Erinnerungen haben Sie an das Abschlusswochenende auf dem Marienfeld?
Ich weiß, dass ich in der Nacht unglaublich gefroren habe. Also das ist mir so ganz präsent geblieben.
Das ging wahrscheinlich vielen so.
Ja. Und ansonsten weiß ich noch, dass also ich konnte an der Vigil auf dem Papsthügel sein. Das fand ich total toll, weil wir relativ früh schon oben waren und sehen konnten, wie sich das Marienfeld so füllte. Ich fand dann, also danach, nach der Messe, das eigentlich nur noch beschwerlich, weil es war so kalt, wir waren alle übermüdet, mussten dann zu Fuß zurücklaufen und so. Und deswegen fand ich eigentlich so im Nachhinein die Tage vorher viel schöner oder habe ich viel bessere Erinnerungen dran als an das Marienfeld selber.
Haben Sie Köln in den Tagen mit anderen Augen gesehen als sonst?
Ja, auf jeden Fall. Es war auch dezentraler, wo wir hier waren, viel voller, viel mehr Leben. Und also so, ne, man hat ja eigentlich niemanden getroffen, der damit nichts zu tun hatte. so, sondern hat halt echt nur Mitwirkende irgendwie getroffen.
Jetzt sind wir 10 Jahre danach. Was bleibt vom Weltjugendtag?
Ich glaube, dass diese Erfahrung bei ganz vielen ganz tief sitzt und dass es gibt, okay, es gibt ganz viele von uns, es geht auch anders. Es kann ganz lebendig sein. Die Kirche ist einfach nicht angestaubt, sondern hat ganz viele Jugendliche so. Ich glaube, das ist was, was einfach Köln an sich so mitgenommen hat. Und für mich muss ich einfach sagen, dass mich das auch in meinem weiteren Werdegang total geprägt hat, dieses Erlebnis.
Linda Höger im Domradio Thema, 10 Jahre Weltjugendtag, zu Ihren Eindrücken damals als Mitglied des Kernteams und als freiwillige Helferin. Danke, dass Sie gekommen sind.
Gerne.
Auf unserer Domradio-Facebook-Seite, da hatten wir Sie gebeten, uns Fotos zu schicken vom Weltjugendtag damals, von Ihren Erinnerungen und uns natürlich auch zu erzählen von dem, wie Sie sich an diese Tage noch erinnern vor 10 Jahren hier in Köln. Ich will Ihnen mal ein paar von diesen Reaktionen vorlesen. Theresa Reitberger zum Beispiel schreibt, auf dem Weg zum Marienfeld war uns das Wasser ausgegangen und wir haben Anwohner gebeten, die Flaschen auffüllen zu dürfen. Auf dem Rückweg kamen wir wieder vorbei. Jetzt hatten sie den Wasserschlauch angeschlossen und versorgten alle mit Wasser, die etwas brauchten. Dann haben wir zwei ganz schöne Geschichten hier. Katharina Tröll schreibt ganz kurz, am Weltjugendtag habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Und Barbara Zimmermann schreibt, unvergesslich, an dem Tag haben wir erfahren, dass wir bald zu dritt sein werden. Und dann habe ich noch eine Geschichte für Sie, nämlich von Günther Frey, der sagt, wir haben in der Markuskirche in Köln-Bickendorf Frühstück für Teilnehmer aus Italien und Bayern gemacht und zum Abschluss sang die bayerische Gruppe ein Ständchen für uns. Auch heute habe ich bei der Erinnerung an diese tolle Zeit noch immer einen Kloß im Hals. Wir sehen also, auch Musik gehört zum Weltjugendtag. Und Musik gehört natürlich auch in diese Weltjugendtags-Themensendung jetzt 10 Jahre danach. Es gab hier das offizielle Mottolied, das hören wir dann am Ende der Sendung. Und es gab noch ein zweites Mottolied hier für Köln, gesungen vom Kölner Jugendchor St. Stephan. Es heißt Hand in Hand. Und was es damit auf sich hat, das erklären die Sänger jetzt mal selber.
Ich finde, das Thema passt sehr gut zum Weltjugendtag. Und ich weiß nicht, das ganze Lied gefällt mir. Ich finde den Text gut und die Melodie ist auch schön.
Ich finde das Lied einfach von der Musik her toll. Also ich habe es heute Morgen auf CD gehört und ist echt super geworden.
Also am besten gefällt mir der Anfang, weil das in verschiedenen Sprachen gesungen wird. Das finde ich sehr interessant, habe ich so noch nie gehört. Und die Melodie auch.
Die Chormitglieder des Jugendchors St. Stephan selber sind überzeugt vom neuen Song zum Weltjugendtag 2005. Das Singen von Hand in Hand macht den knapp 100 Jugendlichen richtig Spaß, das merkt man. Aber das selber Singen ist nicht alles. Das wird spätestens deutlich, als der Leiter des Jugendchores Michel Kokott das Mikrofon ergriff.
Dieses Lied ist so geschrieben, dass dann die Gäste, die nach Köln kommen, wenigstens so ein paar Zeilen verstehen. Wir haben uns 6 Weltsprachen ausgesucht, in denen wir dieses Lied geschrieben haben. Und zwar, wir beginnen mit Spanisch. Dann eine Sprache, die uns besonders viel Spaß gemacht haben beim Lernen, Arabisch. Dann kommt Englisch, Französisch und noch eine sehr exquisite Sprache, Japanisch. Und natürlich als Gastgeber auch Deutsch. Und was dabei rausgekommen ist, der Weltjugendtagssong Hand in Hand, hören Sie jetzt.
Musik ist ein ganz wesentliches Element daran und damit ist ja auch Freude verbunden. Und so ein Weltjugendtag ohne Freude, ohne Tanzen, ohne Spielen und so weiter, wäre eine recht triste Angelegenheit, kann ich mir nicht vorstellen.
Für Hartmut Pries von der Kölner Kultband Blackfuss kann also die grundsätzliche Bedeutung von Musik bei so einem Event wie dem Weltjugendtag nicht groß genug sein.
Stefan Bauer über Hand in Hand, das Mottolied des Kölner Jugendchors St. Stephan zum Weltjugendtag vor 10 Jahren hier in Köln. Und zum Ende dieser ersten Stunde von Domradio das Thema wollen wir uns dieses Lied jetzt auch nochmal anhören. Hand in Hand vom Kölner Jugendchor St. Stephan. Und gleich im Wort zur vollen Stunde hören wir dann einen kleinen Ausschnitt von Papst Benedikt aus seiner Katechese bei der Vigil auf dem Marienfeld. Heute aus der Katechese von Papst Benedikt XVI. Bei der Vigil auf dem Marienfeld beim Weltjugendtag 2005.
Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter.
Da fielen sie nieder und beteten es an. Liebe Freunde, das ist nicht eine weit entfernte, lang vergangene Geschichte, das ist Gegenwart. Hier in der heiligen Host ist er. In der heiligen Hostie ist er vor uns und unter uns. Wie damals verhüllt er sich geheimnisvoll in heiligem Schweigen und wie damals offenbart er gerade so Gottes wahres Gesicht. Er ist für uns Weizenkorn geworden, das in die Erde fällt und stirbt und Frucht bringt bis zum Ende der Zeiten. Er ist da wie damals in Bethlehem. Er lädt uns ein zu der inneren Wanderschaft, die Anbetung heißt. Machen wir uns jetzt auf diesen inneren Weg und bitten wir ihn, dass er uns führe. Amen.
Heute mit Matthias Frieber am Mikrofon und mit dem Thema Die Jugend der Welt zu Gast in Köln. Der Weltjugendtag 2005, jetzt ist er genau 10 Jahre her und wir wollen noch mal reinhören in das, was die jugendlichen Pilger hier in Köln gesagt haben während des Weltjugendtags.
Ja, wunderbar. Also es ist wirklich spaßig hier und man lernt viele Leute kennen. Doch, es gefällt mir sehr hier.
Wunderbar, also die Stimmung ist natürlich bombastisch und der Dom ist wunderschön, die Stadt ist wunderschön, sehr schön.
Ja, ich hätte nie gedacht, dass es hier so viele Jugendliche kommen. Also ich fand es großartig.
Ja, die Stimmung ist irgendwie wie ein großes Volksfest und die Leute sind alle gut drauf und Musik und singen und ja, es ist wirklich schön.
Es ist toll, so viele Leute in meinem Alter. Es ist ein großartiges Treffen zwischen verschiedenen Kulturen, verschiedenen Hautfarben und verschiedenen Sprachen.
Ja, also es ist unglaublich, dass die Leute da wegen ihrem Glauben da sind. Das meint man nämlich gar nicht, wenn man bei uns daheim in die Kirche schaut, es sind keine Jugendlichen in der Kirche und dann geht es da hier so zu. Es ist cool, bloß man hat halt wenig Schlaf.
Über all das wollen wir auch in dieser zweiten Stunde sprechen und gleich erinnern wir uns nochmal an alles das, was da so gewesen ist vor 10 Jahren hier in Köln. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Ein Wort aus dem Matthäusevangelium war das Motto des 20. Weltjugendtags hier in Köln vom 16. bis 21. August 2005. Vor 10 Jahren fand er hier statt. Und wir wollen jetzt noch einmal diese Tage so ein bisschen Revue passieren lassen, die schönsten Momente uns nochmal zu Gehör bringen lassen. Und Tobias Fricke macht das für uns. Der hat eine Collage zusammengestellt und beginnt diese Zusammenfassung des Weltjugendtags mit einem Loblied von Papst Benedikt auf die Stadt Köln.
Ich habe immer geliebt den Witz, den Humor, die Fröhlichkeit und Intelligenz der Kölner. Und aber auch, muss ich sagen, die Katholizität, die den Kölnern tief im Blut steckt.
Warum verfolgten Könige einen wandernden Stern?
Egal!
Viva il Papa! Viva!
Venimus adorare eum Emanuele. Venimus adorare eum.
Den Papst zu einem Popstar zu machen, ist ja durchaus ein widersprüchlicher Vorgang. Zur Popkultur gehört, dass ihre Stars, ihre Ikonen kommen und gehen, dass das ein schneller Wechsel ist. Während die katholische Kirche ja eine Institution der Dauer ist, eine Institution, die auch so sehr sie Gemeinschaft anspricht und selber Gemeinschaft ist, doch am Schluss den Einzelnen anspricht, seinen Glauben, sein Bekenntnis zu Christus, seine Lebenshaltung.
Alle Kerzen oben, das ist einfach nur ein super Gefühl, wenn man das so sieht. 1 Million Leute und alle heben die Kerzen hoch, das ist echt
atemberaubend, weil es einen Eindruck macht, dass Glaube bewirken kann, dass es so viele Menschen herholen kann und also es ist unbeschreiblich.
It was very crowded.
Es ist sehr voll, aber es macht viel Spaß. Man macht viele Erfahrungen, trifft Leute aus anderen Ländern.
Das ist schon richtig aufregend, so ein paar neue Leute kennengelernt. Kommen eben so aus allen Ländern und dann lernt man sich einfach kennen. Das ist eben so eine Atmosphäre, die man nicht so oft im Leben hier erlebt.
Es ist die ganze Atmosphäre, die vielen jungen Leute, es ist Völker verbinden, was da beim Jugendtag abläuft.
eine kleine Maschine ist, kann man sich eigentlich nicht wünschen.
Der Dom ist wundervoll, die Leute, die Freundschaften. Ich werde Köln vermissen.
Gerade wo der Papst spricht, können diese Menschen ja auch erstaunlich still sein. Also das ist halt auch schon was sehr Besonderes.
Ich wäre ja gerne mit dem Papa-Auto kreuz und quer durch das ganze Gelände gefahren, um möglichst jedem Einzelnen nahe zu sein. Wegen der Schwierigkeit der Wege ging das nicht, aber ich grüße jeden Einzelnen von ganzem Herzen. Der Herr sieht jeden Einzelnen und liebt ihn. Und wir alle sind miteinander lebendige Kirche und danken dem Herrn für diese Stunde, wo er uns das Geheimnis seiner Gegenwart und die Kommunion mit ihm selber schenkt.
Es war super, also wir haben 5,5 Stunden gewartet auf den Moment, bis er gekommen ist.
Gigantisch, es war überall unglaublich.
Ja. Unbeschreiblich, ja, so viel auf verschiedene Fahnen und Nationen, das ist Wahnsinn.
Ja, oh, einfach beeindruckend, das ganze Treiben hier. Super!
Hi! Argentina, Argentina!
Argentina! Wir hatten einen Fanclub, wir konnten ihn so umrisshaft erkennen.
Es war super, den Papst zu sehen.
Es ist super, ich habe es mir nicht so krass vorgestellt, es ist viel geiler, als ich gedacht habe.
Der Heilige Vater wird nun diese Glocke weihen in Erinnerung an Papst Johannes Paul II.
Nun haltet mal Ruhe.
I am pleased to announce that the next World Youth Day will be in Sydney, Australia.
Die Ankündigung des Weltjugendtages von 2008 in Sydney, das war das Ende des Weltjugendtages. Und wir wollen jetzt gleich hier im Domradio Thema mit einem sprechen, der den Weltjugendtag wissenschaftlich untersucht hat. Und welche Ergebnisse er herausgefunden hat, das erzählt er uns gleich hier. Domradio, das Thema, heute zum Thema die Jugend der Welt, zu Gast in Köln, 10 Jahre Weltjugendtag. Einige Perspektiven haben wir heute schon gehört in dieser Sendung. Wir haben gesprochen mit dem ehemaligen Kölner Oberbürgermeister. Wir hatten eine Jugendliche zu Gast hier im Studio, die damals geholfen hat beim Weltjugendtag. Und jetzt wollen wir mal eine ganz andere Perspektive wählen. Wir wollen von wissenschaftlicher Seite auf den Weltjugendtag gucken. Professor Winfried Gebhardt von der Uni Koblenz hat mit einem Forschungskonsortium den Weltjugendtag erforscht und ein Buch herausgebracht mit dem Titel Megaparty Glaubensfest Weltjugendtag Erlebnis, Medien, Organisation. Und jetzt ist er am Telefon. Guten Tag, Professor Gebhardt.
Schönen guten Tag.
Megaparty Glaubensfest, das ist eine markige Aussage.
Ja, es war eben auch eine besondere Veranstaltung, die wir als eine Form des postmodernen Hybrid-Events bezeichnet haben. Hybrid-Event deshalb, weil diese Veranstaltung klassische, traditionelle Elemente der katholischen Liturgie mit populärkulturellen Formen der Postmoderne verbunden hat.
Das heißt, eine Veranstaltung, wie sie absolut einzigartig ist?
Absolut einzigartig würde ich nicht sagen, aber im Bereich des Religiösen hat sie sicherlich eine einzigartige Stellung.
Sie haben Ihre Studie, Ihr Buch in 3 Teile unterteilt. Einmal Weltjugendtag als Erlebnis, dann als Medienevent und als organisatorische Leistung. Vielleicht gehen wir das mal der Reihe nach durch. Der Weltjugendtag als Erlebnis, das wird wahrscheinlich vor allen Dingen die rund 400.000 Teilnehmer meinen, die hier in Köln gewesen sind.
In der Tat, damit war die Perspektive der Teilnehmer vor allen Dingen gemeint. Und hier standen natürlich die Erlebnisform und die Aussagen dazu der Jugendlichen, der hauptsächlich jugendlichen Teilnehmer im Mittelpunkt.
Was haben Sie da herausbekommen? Was war so Meinung, der Tenor?
Zuallererst muss man sagen, dass der Weltjugendtag in Köln, wie übrigens alle anderen Weltjugendtage auch, ein Weltfest der organisierten katholischen Jugend in ihrer ganzen Heterogenität und Vielfalt gewesen ist. was gleichzeitig eben auch bedeutet, dass der in den Medien oftmals kolportierte Glaube, diese Veranstaltung diene der Neuevangelisierung, hinfällig war.
Das heißt, es gehen keine neuen Impulse aus für eine Neubelebung des Glaubens hier in der westlichen Welt?
Das würde ich in der Tat so sagen. Der Weltjugendtag ist ein Begegnungsort der jungen Weltkirche. Da hat er seine Bedeutung und so wird er auch von den meisten Teilnehmern eben auch gesehen. Also er stärkt die Corporate Identity der katholischen Jugend.
Das ist etwas, was vielleicht nicht so ganz in der Absicht der Gründer und der Kirche an sich ist, könnte ich mir vorstellen. Sie haben ja auch die Medienwirkung untersucht. Ist das etwas, was vielleicht auch der Außenwirkung, der Außendarstellung der Kirche dann eher in die Karten spielt?
Die Medienwirkung war jedenfalls in Deutschland geradezu gigantisch. Das war eine Meisterleistung der Organisatoren, wie man die Medien in eine bestimmte Richtung der Berichterstattung gelenkt hat. Aber diese Art von Berichterstattung hat natürlich in der Öffentlichkeit eine Art Sensationsbefriedigung bewirkt, aber keine langfristige Wirkung.
Was auch am dann noch ganz frisch gewählten neuen Papst aus Deutschland gelegen hat?
Das mag durchaus eine Rolle gespielt haben in der Medienberichterstattung und eben auch in der Aufmerksamkeit eines nichtgläubigen Publikums.
Der dritte Teil, den Sie untersucht haben, war die organisatorische Leistung. Was sind da Ihre Ergebnisse? War es eine besonders herausragende Organisation, dadurch, dass eine Stadt wie Köln mit damals knapp 1 Million Einwohner so viele Menschen hier hat unterbringen können?
Natürlich gab es gewisse Probleme im alltäglichen Ablauf. Die größten Probleme waren sicherlich die der Essensversorgung, aber alles in allem war es eine hervorragende organisatorische Leistung durch das Organisationskomitee.
Wenn Sie das von Ihrer wissenschaftlichen Seite betrachten, dieser Weltjugendtag, was würden Sie sagen, was ist das Ergebnis, was bleibt davon?
Also für uns als Soziologen und als insbesondere als Religionssoziologen war sicherlich das wichtigste Ergebnis, welche bedeutende Funktion diese Art von Hybrid-Events für gläubige Jugendliche haben. Wir wussten nicht vorher in dieser Deutlichkeit, dass viele Jugendliche, die heutzutage noch in der Kirche engagiert sind, mit Marginalisierungsängsten kämpfen in ihrem Alltag. Das heißt, wenn sie sich in ihrem Alltag als gläubig outen, kriegen sie ein negatives Feedback. Und das ist für Jugendliche, insbesondere für pubertierende Jugendliche, natürlich wahnsinnig schlimm, wenn man ihnen dauernd signalisiert, sie wären uncool. Und solche Veranstaltungen wie der Weltjugendtag geben ihnen nun dieses Gefühl, dass es auch noch andere Leute gibt wie sie und dass gläubig sein und in die Kirche gehen zu können eben auch Elemente von Coolness beinhaltet. Und das baut sie in ihrem Selbstbewusstsein ungeheuer auf. Also diese Erfahrung in eigenen Worten dauernd geschildert zu bekommen von den Jugendlichen, war für uns sicherlich das größte Ergebnis. Und deswegen würde ich insgesamt auch sagen, diese Veranstaltungen wie der Weltjugendtag sind für die Stärkung der Corporate Identity von jungen Katholiken eigentlich heutzutage unverzichtbar.
Und andersrum gefragt, wenn ich Sie richtig verstehe und zusammenfasse, heißt das, es waren einige sehr spektakuläre Tage hier in Köln, die auch von den Medien in großem Maße rezipiert wurden, die aber eine langfristige Wirkung dann doch nicht hatten.
Nach innen hin gesehen schon.
Aber nicht nach außen.
Nach außen würde ich da ein großes Fragezeichen dahinter machen. Nach innen, eben gerade im Hinblick auf die Stärkung des Selbstbewusstseins bereits gläubiger Jugendlicher, halte ich diese Veranstaltung für unverzichtbar.
Sagt Professor Winfried Gebhardt von der Universität Koblenz. Er hat mit einem Forschungskonsortium den Weltjugendtag in Köln untersucht. Sein Buch Megaparty Glaubensfest ist im VS Verlag erschienen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Professor Gebhardt.
Dankeschön.
So ein Weltjugendtag braucht lange Organisation. Es war ja auch schon einige Zeit klar, dass der Weltjugendtag 2005 in Köln stattfinden wurde. Das war nämlich schon bekannt gegeben worden 2002 am Ende des vorhergehenden Weltjugendtags in Toronto. Und jetzt sprechen wir mal darüber, wie sich die Kölner auf den Weltjugendtag vorbereitet haben. Das waren nicht nur organisatorische Dinge, das war auch eine spirituelle Vorbereitung. Das Weltjugendtagskreuz, das Zeichen des Weltjugendtags, das von Weltjugendtag zu Weltjugendtag weitergereicht wird, kam schon ein Jahr vorher nach Köln und ist dann auf eine Pilgerreise quer durch ganz Deutschland gezogen. Und wie das Kreuz damals, 2004, hier in Köln angekommen ist, davon berichtet Christian Schlegel.
Ich habe es letztes Jahr in Berlin gesehen, als es nach Deutschland gekommen ist, und jetzt kommt es ja nach Köln. Das ist Wahnsinn.
Und Wahnsinn war auch die Eröffnungsfeier, die auf die Ankunft des Kreuzes folgte. Joachim Kardinal Meißner samt Oberbürgermeister Fritz Schrammer weihte das Kreuz in einem kurzen Gottesdienst. Dabei ließ er die Kölner auch über den Zustand des Papstes in Rom wissen.
Ich traf ihn an, bettlägerig, und das erste Wort, was er mir sagte: Herr Kardinal, warten denn die Kölner auf den Papst? Ich habe gesagt: Heiliger Vater, Sie glauben gar nicht, wie intensiv wir auf Sie warten. Selbst wenn Sie kein Wort zu uns sprechen könnten, brauchen wir Ihre Gegenwart. Die spricht lauter zu uns als ihre Worte.
3000 Jugendliche zeigten Flagge für Köln und waren bei der Eröffnungsfeier dabei, die zu Ehren des Weltjugendtagskreuzes abgehalten wurde. Begeisterung auch beim Empfang der Jugendlichen.
Also der Empfang, den uns die Kölner Jugend geboten hat, da war echt klasse. Also uns sind ja auch schon auf der Schifffahrt immer wieder Menschen am Ufer begegnet, aber so geballt und so powerful und auch mit Liedern begrüßt haben uns eigentlich fast niemand. Das war schon eindrucksvoll.
Das Weltjugendtagskreuz als olympisches Feuer des Weltjugendtags musste am Wochenende ein Mammutprogramm über sich ergehen lassen. Ausklang war gestern um 17 Uhr. Da ging es mit einer Prozession durch Köln. Alles in allem ein gelungener Auftakt der Weltjugendtagsfeierlichkeiten.
Ein historischer Beitrag, 11 Jahre schon alt, von Christian Schlegel über das Weltjugendtagskreuz. Und jetzt gleich sprechen wir mit einem der Hauptorganisatoren, damals Generalsekretär, bald Erzbischof von Berlin. Heiner Koch ist gleich zu Gast.
Ich bin wirklich glücklich. Ich habe ein bisschen die Stimmung in mir wie nach dem Konklave. Wir haben eine gute Arbeit geleistet. Wir waren in der Stimmung wie ein ganzer Kurs, der das Abitur bestanden hat. So geht es mir heute auch.
Joachim Kardinal Meißner, der Gastgeber des Weltjugendtags, mit seinem Fazit. Wir ziehen auch noch ein Fazit heute in Domradio das Thema mit Matthias Frieber Mikrofon. Die Jugend der Welt zu Gast in Köln. So heißt diese Sendung Domradio das Thema heute. Wir erinnern an den Weltjugendtag vor 10 Jahren hier in der Domstadt am Rhein. Und damals maßgeblich für die Organisation verantwortlich war der Generalsekretär des Weltjugendtags, Heiner Koch. Heute ist er Bischof von Dresden und bald Erzbischof von Berlin. Und vor allen Dingen ist er jetzt am Telefon. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, ganz spontan, was ist der erste Gedanke, der Ihnen kommt, Weltjugendtag vor 10 Jahren?
Die lange Zeit der Vorbereitung, das erste mit den jungen Erwachsenen aus der ganzen Welt, die 2 Jahre mit uns gelebt, gearbeitet haben. Was haben wir da geschuftet? Was haben wir an Unvorhersehbarem versucht zu planen? Was war das für eine tolle auch Gemeinschaft, die sich da entwickelt hat? Das ist das eine. Das zweite sind sicherlich die Begegnungen mit Johannes Paul II., der immer schwächer wurde, der uns das Leitwort Weltjugendtags gegeben hat: Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das immer mehr sich auf ihn einlassen, das heißt Reduzieren des Programms. Dann der Tod, der uns alle betroffen gemacht hat, auch wenn er nicht unerwartet kam. Die ersten Begegnungen mit Benedikt dann und die Bilder mit Benedikt auf dem Rhein, sein erster Auftritt dann außerhalb Deutschlands auf dem Rhein, ganz schüchtern. Der Meister hat ihn dann immer wieder bewegt, an Seiten zu gehen, den Jugendlichen, die dem Fluss standen, zu winken. Das war schon sehr eindrucksvoll. Die Vigilnacht, das war für mich der geistliche Höhepunkt zum Sonntag. Das war eine solche Dichte. Und schließlich die Erleichterung, als es einigermaßen vorbei war und keine große Katastrophe passiert war. Gerade in der Woche danach sind in Indien große Katastrophen passiert. Das hat mich immer noch den Atem anhalten gelassen.
Das heißt, Sie waren schon sehr froh, als es dann gut über die Bühne gegangen ist.
Ja und nein. Ich bin in ein Loch gefallen. Das war zweifelsohne so, auch wenn dann noch viel an Arbeit kam nach dem Weltjugendtag, das Abwickeln, die Begleichung von Rechnungen, die Verteilung von der Jugendlichen, die mit uns gearbeitet haben, andere Arbeitsstellen, die Problematiken, die da aufgetaucht sind. Wir haben ja auch Verfahren nachher noch geführt wegen der Verpflegung und so. Also es ging ja noch weiter, natürlich, das dauerte noch. Aber erstmal war die Spannung weg. Es war ein Loch, um ehrlich zu sein. Ich hatte die Tage vorher fast gar nicht geschlafen mehr. Ich war Tag und Nacht nur noch unterwegs. aber auch tiefe Dankbarkeit und Freude, vor allen Dingen, weil man von anderen signalisiert bekam, von unseren Gästen. Bis heute erlebe ich das so, wie gut diese Tage für sie waren, diese Wallfahrt. Das war ja eine große Wallfahrt und das war das, was geblieben ist. Das hatte man ja selbst als in der Organisation, im Management stehend, gar nicht so erlebt.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie viel haben Sie überhaupt mitbekommen von den Tagen?
Unheimlich intensiv, die Tage aber auf eine ganz andere spezifische Perspektive, nicht? Also die Sorge um den Hauptbahnhof, der immer wieder geschlossen werden musste, die Frage des Wetters, die Frage des Krankenlazaretts. Also es waren permanente Fragen, die Begleitung natürlich dann der vielen Gäste, die kamen, kirchliche Gäste, natürlich an der Spitze der Papst, also die Bischöfe, die Begleitung der Staatsgäste und das ganze Organisation und Management. Es war eine irrsinnige Vielfalt. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was alles auf einen anströmte. Ist mir noch heute unfassbar, wie wir das geschafft haben.
Hatten Sie denn selbst auch mal die Gelegenheit, mal kurz durchzuatmen und vielleicht einen ganz kleinen Moment auch mal nur für sich zu genießen?
Ja, das habe ich mir einfach gegönnt. Nicht? Ich habe mich öfters wirklich in die Komödienstraße gesetzt, da einen Kaffee und den Jugendlichen zugeguckt, wie sie lang ging. Das war für mich einfach Atem holen und wissen, warum man es tut. Ich habe die Zeit für mich gehabt, wirklich eine halbe Stunde der Anbetung in der Nacht zum Sonntag, also in der Vigilnacht. Aber ich habe mich auch zwischendurch mal zurückgezogen, aber eigentlich nicht, um zu schlafen, sondern nur einfach, um da zu sein. Um da zu sein, auch vor Gott, vor den Menschen.
Jetzt ist der Weltjugendtag 10 Jahre her. Viele können gar nicht glauben, dass es schon so lange her ist. Was glauben Sie, was ist geblieben von den Tagen hier in Köln?
Also zunächst einmal erlebe ich, ich bin ja für die deutschen Gemeinden, katholischen Gemeinden im Ausland zuständig, wo ich hinkomme und dort mit Christen begegne in ihrer Heimat, werde ich auf den Weltjugendtag angesprochen. Es ist kolossal, wie viel der bewegt hat. Es ist auch für mich sehr beeindruckend, wenn ich im Ausland junge Priester begegne, die vor paar Jahren geweiht worden sind und die sie in Köln auf den Weg gemacht haben. Natürlich gibt es so Aktionen wie Night Fever, die weitergegangen sind. Das ist völlig klar, das ist auch sehr wichtig. Aber es ist für mich vor allen Dingen ja die prägende Kraft auf so viele Menschen, die ich erlebe. Bis hin, als ich jetzt Ende Juni am Professor Peter und Paul das Pallium in Rom Bereich bekam als neuer Erzbischof, ging ich zusammen beim Einzug in die Kathedrale mit dem Bischof Fischhaus, der jetzt Erzbischof von Sydney geworden ist. Und wir zogen vor dem Heiligen Vater ein und riefen wir uns dazu, die damals beim Weltjugendtag vor 10 Jahren. Ja, und so war es für mich und ist es für mich immer noch.
Damals kam Papst Benedikt, frisch gewählter Papst hier nach Köln. Es war eine unglaublich große Aufmerksamkeit. Es war ein riesiger Jubel. Wir haben davon schon viel gehört in dieser Sendung. War das für Sie, ja, wie war das für Sie? Da kommt dieser neue Papst zu seiner ersten Auslandsreise, kommt nach Köln, geht dann in den Dom, fährt mit dem Schiff über den Rhein. Erzählen Sie noch ein bisschen von diesen Eindrücken.
Es waren bewegende Bilder. Das können Sie alles gar nicht mehr planen machen. Sie können eine Opernveranstaltung planen, aber ein Jugendtreffen mit zum Schluss 1,1 Millionen Menschen, das war nicht mehr planbar. Mich hat gefreut, dass allerdings auch ein großes Ereignis für viele alte Menschen war, die plötzlich sahen, welche Kraft und welche Vitalität der Glaube hat. Das ist ein Glaubenszeugnis, gerade in so einem eher manchmal müden Land wie Deutschland. Welche Kraft, wie viel haben wir da denen zu verdanken, die unsere Gäste waren? Wie viele Gemeinden sind damals in dieser Zeit aufgeblüht und haben wirklich Schwung bekommen durch den Glauben? Ist ja nicht nur so, dass wir was gegeben haben, wir haben ja unheimlich viel empfangen. Natürlich waren es an viele auch kleine Einzelbegegnungen. Ich denke zum Beispiel an die Begegnung mit dem Kameramann, der ungetauft war, den ich dann nach dem Weltjugendtag getauft habe, der sich so in die Liturgie hineingekniet hat. Das war für den ein Wunder. Und natürlich denke ich an die junge Pilgerin, deren Vater am ersten Abend, als sie in Köln war, gestorben ist, in den USA. Und wo wir dann improvisiert haben und haben gesagt, wir feiern jetzt eine heilige Messe und laden hier die ganze Umgebung, wer kommt ein? Und es waren so viele Bischöfe und Jugendliche bei diesen Exilien für den Vater. Ich habe heute noch mit ihr Kontakt. Das sind natürlich alles so persönliche Erinnerungen, die bleiben. Die alten Leute an der Straße nach Frechen, die ich kannte, schwerstkranke, die am Fenster saßen, die bettlägig eigentlich waren, die saßen so am Fenster und sagten, Herr Prälat, wir haben gar keine Zeit fürs Bett, wir müssen winken. Die Jugendlichen, die vorbeizogen. Das sind so unheimlich viele Bilder, die mir vor Augen stehen.
Und ein paar von denen.
Ich habe in diesen Tagen bei mir am Schreibtisch stehen meinen Kalender von damals. Ich verfolge das noch fast stündlich mit, so was damals war, in den letzten Stunden vor dem Weltjugendtag und während des Weltjugendtags. Und ich habe noch mal blättere jeden Abend in den vielen Briefen, Akten oder von Briefen, die jungen Menschen mir nach dem Weltjugendtag hier damals nach Köln geschrieben haben. Das ist alles gegenwärtig für mich.
Ein paar von diesen Erinnerungen und von dem, was Sie da in Ihrem Kalender noch so erblättern, haben Sie uns gerade erzählt. Bischof Heiner Koch, damals Generalsekretär des Weltjugendtags im Domradio Thema. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Alles Gute. Wiederhören.
Wiederhören. Ganz am Ende dieser Sendung Domradio das Thema haben wir nochmal Besuch bekommen im Studio. Mike Kolb, der Kölner Diözesan-Jugendseelsorger, ist hier. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Sie waren damals noch nicht Diözesan-Jugendseelsorger beim Weltjugendtag in Köln. Wie haben Sie diese Tage mitgefeiert und miterlebt?
Ich war noch nicht Diözesan-Jugendseelsorger, aber ich wusste es schon, konnte nicht drüber sprechen. Und da war natürlich so mein Blick auf den Weltjugendtag irgendwie so ein ganz merkwürdiger. Ne? Ich dachte so, wie, oh Gott, wie mag das so danach? Du bist dann verantwortlich und musst das hier so weitertragen. Und mich hatte der noch Diözesan-Jugendseelsorger, der Ulrich Hennes, gebeten, die größte deutschsprachige Katechese in der Eissporthalle in Neuss zu moderieren. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und ich so als ja blutjunger Kaplan habe das da gemacht, war natürlich furchtbar nervös, aber das war schon damals total beeindruckend, dass man auf einmal sah, deutsche Jugendliche können sich begeistern lassen, gehen mit, gehen in eine lebendige Auseinandersetzung mit den Bischöfen, singen mit. Das war damals schon was ganz Besonderes und ich fand diese Tage einfach umwerfend.
Was bedeutet so ein Weltjugendtag für Jugendliche?
Es ist gerade in Deutschland, glaube ich, ein Weltjugendtag gewesen, der etwas ins Wort bringt, was bis dahin für deutsche Jugendliche, die in der Kirche beheimatet waren, eher fremd war. Die Selbstverständlichkeit, in der Kirche zu leben, sich mit Glaubensthemen auseinanderzusetzen und zu sehen, das hat mir was für mein Leben zu sagen. Da gehen schon beispielsweise italienische oder polnische Jugendliche viel frischer, viel gelassener mit um. Das war neu und hat seitdem, meine ich, auch irgendwo Bestand, wenn auch in kleineren Kreisen. Und das ist für mich einer der größten Gewinne des Weltjugendtages. Wir können über Glaubensthemen, die tragen sollen, das sagt ja unser Glaube, er soll das Leben tragen, viel offener reden als über irgendwelche ideologischen Kisten, die sonst bis dahin immer bestimmend waren.
Wir haben in dieser Sendung mit Professor Gebhardt gesprochen, der den Weltjugendtag wissenschaftlich untersucht hat und der hat im Prinzip zwei Ergebnisse festgestellt. Das eine ist für katholische Jugendliche an sich unabdingbar, um den inneren Kern zu formen, Außenwirkung, Neuevangelisierungswirkung eher mit einem großen Fragezeichen. Würden Sie ihn unterstützen?
Bedingt. Ich finde, unter dem Wort Neuevangelisierung ein starkes Wort haben wir immer ganz massive Vorstellungen. Also als wenn per Fingerschnipp oder durch irgendein Event auf einmal die Massen auf die Knie fallen und das Allerheiligste anbeten. Das hat mit Evangelisierung nichts zu tun. Wenn man aber darunter versteht, dass man starke Impulse gegeben hat, die das Leben einzelner Menschen in Bezug auf Berufungsfrage, in Bezug auf Vertiefung des Glaubens verändert haben, dann glaube ich schon, hat dieser Weltjugendtag auch Großes geleistet. Ich mag es überhaupt nicht, wenn von der Nachhaltigkeit des Weltjugendtags gesprochen wird, sondern wir müssen von der Wirksamkeit sprechen. Und dieser Weltjugendtag wirkt in den Biografien heutiger junger Erwachsener weiter.
Und wie wirkt er sonst weiter? Was ist noch geblieben von diesen Tagen?
Das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, es ist selbstverständlich, über den Glauben zu sprechen. Ich glaube, es hat unserer Kirche gut getan. Ich glaube, es hat gut getan, dass wir für andere Menschen aus der ganzen Welt etwas tun konnten, uns auch gerade als Deutsche, als freundliche Gastgeber erwiesen haben, vielleicht auch ein Etikett, was uns immer anhaftet, ein bisschen relativiert haben und positiv gewendet haben, ähnlich wie auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006.
Die war dann ein Jahr später und im kommenden Jahr, 2016, da steht wieder ein großer Weltjugendtag an, gar nicht so weit weg in Krakau. Was erwartet uns da?
Da erwartet uns auf jeden Fall eine polnische, vitale Ortskirche. Ich war Anfang Juli in Krakau, habe hier auch im Domradio berichtet und habe erlebt, mit welcher Freude Familien, jugendliche Kirchengemeinden uns dort als Gastgeber erwarten. Und uns erwartet eine große diözesane Wallfahrt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Erzbistum Köln, denn wir bieten das an und rechnen mit gut 1.500 Teilnehmern.
Das heißt, jetzt beginnt nicht nur die Arbeit, sondern auch schon die Vorfreude?
Die Vorfreude ganz konkret. Am 26. September feiern wir 10 Jahre Weltjugendtag Köln und ein Jahr vor Krakau im Rahmen der Domwallfahrt mit einem Fest im Kölner Jugendpark und mit einer abschließenden Vigil mit unserem Erzbischof hier im Dom.
Kardinal Wölki wird dann dabei sein. Sie bereiten sich vor auf den Weltjugendtag in Krakau und haben uns heute schon ein bisschen vorberichtet, ein bisschen Geschmack gemacht und vor allen Dingen auch nochmal über den Weltjugendtag in Köln vor 10 Jahren berichtet. Der Kölner Diözesan-Jugendseelsorger war bei uns, Mike Kolb. Dankeschön.
Ja, gerne.
Das war Domradio, das Thema die Jugend der Welt, zu Gast in Köln. 10 Jahre Weltjugendtag hier in Köln. Diese Sendung können Sie noch einmal in voller Länge nachhören auf domradio.de und Sie können sie auch als Podcast herunterladen. Und ganz am Ende dieser Sendung hören wir noch einmal Papst Benedikt XVI. Mit seinen Abschiedsworten beim Abschlussgottesdienst auf dem Marienfeld. Er hat das letzte Wort, ich habe das vorletzte. Mein Name ist Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.
Liebe Freunde, unsere schöne Feier geht nun zu Ende und ebenso der 20. Weltjugendtag.
Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige?